SRF 3.
Ab heute halten wir uns nicht mehr an die Abmachung. Iran hat seine Urananreicherung hochgefahren und droht mit weiteren Schritten. Wenn wir mit dem elektrischen Klimaschutz so weitermachen, sitzen wir im Winter in der kalten Stube. Eine brisante Studie zeigt die Folgen von Wärmepumpen und Elektroautos. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und wir starten gleich mit einer aktuellen Meldung, die eben reingekommen ist. Die Deutsche Bank, einst die größte Bank der Welt, wird radikal umgebaut. Das hat der Verwaltungsrat heute Nachmittag beschlossen. Namentlich das risikoreiche Investmentbanking wird massiv verkleinert. Bei mir ist jetzt Ivan Lieberherr aus der Wirtschaftsredaktion. Ivan, was da bei der Deutschen Bank passiert, wird wohl nicht ohne Entlassungen gehen.
Bestimmt nicht. Das ist ein großes Sparpaket, aber im Kommuniqué, das vor wenigen Minuten publiziert wurde, da werden gar keine Angaben gemacht zu einem allfälligen Stellenabbau. Im Vorfeld war viel spekuliert worden. Es war die Rede von 15.000 oder 20.000 Stellen, die verloren gehen könnte. Das wäre gut jeder und jede Fünfte. Es hieß, dass es vor allem Investmentbanker treffen würde. In den Büros in New York hätten sich bereits seit Tagen braune Umzugskisten gestapelt, war zu hören. Aber wie gesagt, offiziell sagt die Deutsche Bank im Augenblick noch nichts. Sie spricht von einer umfangreichen strategischen Transformation und Restrukturierung. Sie zieht sich aus dem weltweiten Aktienhandelsgeschäft zurück und sie will wieder sich fokussieren, etwa auf das Geschäft mit Unternehmen oder mit Privatkunden.
Kommt denn diese Ankündigung überraschend?
Also völlig überraschend kommt dieser Um- und Abbau nicht. In den letzten Tagen drangen immer wieder einzelne Informationen an die Öffentlichkeit und auch Konzernchef Christian Sewing hatte schon an der Generalversammlung im Mai harte Einschnitte angekündigt. Es war auch klar, dass das risikoreiche Investmentbanking da vor allem im Visier ist. Investmentbanking, das ist ein Geschäft, das in guten Zeiten viel Geld in die Kasse spülen kann. Doch zuletzt musste auch die Deutsche Bank Milliardensummen zahlen für Bußen wegen unsauberer Geschäftspraktiken oder auch für außergerichtliche Vergleiche, um Prozesse überhaupt zu verhindern.
Das heißt, dieser Umbau der Bank, der ist nötig.
Ja, ich denke schon, die Deutsche Bank, einst die größte Bank der Welt, wie Sie sagten, sie trägt viel Ballast mit sich herum, unprofitable Geschäfte. In den letzten 4 Jahren hat sie 3-mal rote Zahlen geschrieben. Sie hat wohl auch allzu lange an einem Geschäftsmodell festgehalten, das so nicht mehr funktioniert. Ganz im Unterschied zu anderen Großbanken, und dazu darf man auch die Schweizer Großbanken zählen, die haben die Zeichen der Zeit früher erkannt und durchgegriffen, will heißen, das Investmentbanking verkleinert und Risiken aus der Bilanz genommen.
Großer Umbau bei der Deutschen Bank. Besten Dank für diese Information. Es war Ivan Lieberherr aus der Wirtschaftsredaktion.
Info 3 Abend.
Jetzt ist es also soweit. Iran hat angekündigt, das zu tun, wovor sich die halbe Welt fürchtet. Iran will ab heute sein Uran über die im internationalen Atomabkommen erlaubte Grenze von knapp 4% hinaus anreichern, und zwar schrittweise auf 5-20%. Damit baut man zwar noch keine Atombombe, dafür braucht es einen Wert von 90%. Doch das Signal aus Teheran ist klar. Die USA sind aus dem Deal ausgestiegen, haben Iran Sanktionen auferlegt. Die EU ist nicht bereit, diese US-Sanktionen abzufedern, also hält sich Iran auch nicht mehr an die Abmachungen. Frage an Fredrik Steiger, befasst sich mit internationalen Sicherheitsfragen. An einer Medienkonferenz in Teheran hieß es heute aber auch, man wolle an einer diplomatischen Lösung festhalten. Was heißt das jetzt? Bastelt Iran an der Atombombe weiter oder war das heute nur scharfe Rhetorik, eine weitere Drohung?
Im Moment noch ist es eine Drohung, falls aber der Iran der Ankündigung Taten folgen lässt und Uran tatsächlich höher anreichert, als das im Atomabkommen vorgesehen ist, dann wäre das eine klare Verletzung des Abkommens. Und es wäre bereits die zweite, denn Anfang Woche hat der Iran ja auch schon bekannt gegeben, und das wurde von der UNO-Atombehörde IAEA bestätigt, dass seine Lager an niedrig angereichertem Uran inzwischen größer sind, als der Vertrag es erlaubt. Also, und ebenfalls hat der Iran heute angekündigt, die nächste Vertragsverletzung könnte in 2 Monaten kommen.
Also Iran droht weiter, macht aber auch offensichtlich vorwärts. Was will das Land denn wirklich erreichen?
Jedenfalls nicht zwingend Atombomben bauen, denn das brächte strategisch nichts. Es würde dem Iran nicht mehr Einfluss, auch nicht mehr Respekt verschaffen. Es würde das Regime eher größeren Risiken aussetzen. Zum Teil ist die heutige Ankündigung, ist die Vertragsverletzung eine Trotzreaktion. Man will zeigen, dass man die Sanktionen, die vor allem amerikanischen Sanktionen, nicht tatenlos hinnimmt. Und man möchte Druck aufbauen auf die Europäer, den Handel mit dem Iran wieder voll und ganz aufzunehmen. Wobei man in Teheran wohl unterschätzt, dass europäische Regierungen ja ihren Unternehmen nicht einfach befehlen können, wieder Handel zu treiben mit dem Iran, wenn diese das nicht wollen, weil sie fürchten, dadurch aus dem Amerika-Geschäft ausgeschlossen zu werden, dann werden sie das nicht tun.
Und was für Hebel hat denn eigentlich die Atomaufsichtsbehörde, die IAEA, in der Hand? Hat sie noch irgendwelche Kontrolle über das, was die Iraner tun zurzeit?
Die IAEA hat nicht sehr starke Hebel, sie hat auch nicht wirklich eine Kontrolle, sie kann den Iran zu nichts zwingen, das sind ja unbewaffnete Inspektoren, die im Land sind, aber solange die IAEA-Inspektoren im Iran sind, weiß man wenigstens, was der Iran im Atombereich tut. Und das sorgt für ein Minimum an Transparenz und hat insofern zumindest eine stabilisierende Wirkung.
Und die Amerikaner, werden sie diesem Treiben zuschauen?
Wohl nicht einfach und wenn, dann nur zähneknirschend. Allerdings haben sie auch nicht allzu viele Handlungsoptionen. Ein Militärschlag gegen den Iran, das wissen vor allem die US-Militärs, berge enorme Risiken. Natürlich könnten sie noch mehr Sanktionen verfügen, aber allzu viele Möglichkeiten gibt es auch nicht mehr. Die Sanktionen sind bereits sehr hart. Und die Alternative, neue Verhandlungen mit dem Iran über Atomwaffen, über Raketen, die sind einfach in der jetzigen aufgeheizten Atmosphäre nicht sehr wahrscheinlich.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Fredrik Steiger. Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages. Ursula Furgler, das Rettungsschiff Alan Kurdi hat nun Malta erreicht. Es hat 65 Flüchtlinge an Bord. Darf es nun in den Hafen von Malta einlaufen?
Nein, die maltesischen Behörden haben laut der deutschen Hilfsorganisation CI keine entsprechende Bewilligung erteilt. Unterdessen seien drei Personen auf dem Schiff wegen der Hitze kollabiert, teilt die Organisation weiter mit. Die Menschen würden unter der Hitze auf dem Schiff zunehmend schwächer. Die maltesische Regierung teilte laut den lokalen Medien mit, die Regierung habe noch nicht entschieden, ob die Flüchtlinge und Migranten an Land dürften. Zuvor hatte bereits Italiens Innenminister Matteo Salvini dem Rettungsschiff das Einlaufen in die italienischen Häfen verboten. In Hongkong haben erstmals seit einer Woche wieder zehntausende Menschen protestiert gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz. Der Protestzug endete vor dem Bahnhof für Verbindungen auf das chinesische Festland. Die Organisatoren wählten den Ort nach eigenen Angaben, um auch Touristen aus China auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Regierung in Hongkong hat das umstrittene Auslieferungsgesetz zwar zurückgestellt, die protestierenden Menschen fordern jedoch, dass sie das Gesetz ganz fallen lässt. Letzten Montag eskalierten die Proteste, als Demonstrierende das Parlament stürmten.
Info 3 Abend.
Die gute Nachricht zuerst. Die Schweiz will und muss klimafreundlicher werden und weiß auch, wie das zu erreichen ist. Unter anderem durch Elektroautos statt Benzinen und durch Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen und so weiter. Das tönt gut, umweltfreundlich, modern. Die schlechte Nachricht. Künftig werden wir wohl im Winter frieren. Die Schweiz wird viel mehr Strom brauchen. Wie viel mehr genau und warum es vor allem im Winter kritisch wird, das hat die Forschungsanstalt EMPA berechnet. Gaudenz Wacker.
Er redet von einem Gedankenexperiment. Der Mitautor der EMPA-Studie, über die heute die NZZ am Sonntag berichtet. Die Fragestellung: Was passiert, wenn wir, getreu der Energiestrategie, aussteigen aus der Atomkraft, wenn wir unsere Häuser vor allem mit elektrischen Wärmepumpen beheizen, wenn wir mehr im Elektroauto fahren, wenn wir massiv Solaranlagen zubauen? Die Antwort von Mitautor Urs Elber von der EMPA.
Trotz sehr viel Sonnenenergie wird im Winter zu wenig Strom da sein und im Sommer werden wir zu viel haben. Das halt, wenn vor allem Raumwärme und Warmwasser elektrisch betrieben wird.
In Zahlen über 25 Terawattstunden könnten im Winter fehlen. Etwa so viel produzieren heute alle Schweizer Kernkraftwerke in einem Jahr. Denn die Schweiz werde viel mehr Strom verbrauchen, etwa 25% mehr. Das erstaunt, denn der Bund rechnet bislang im Rahmen der Energiestrategie mit kaum steigendem Verbrauch. Dazu Urs Elber von der EMPA.
In der Energiestrategie geht man tatsächlich davon aus, dass in etwa der Mehrverbrauch an Strom eingespart wird oder zusätzlich erneuerbar erzeugt wird. In unserer Studie und unserem Gedankenexperiment wollten wir einfach sehen, was passiert, wenn das so nicht stattfindet.
Eine Stromlücke im Winter, das prophezeien Kritiker der Energiestrategie seit langem. Auch die Eidgenössische Elektrizitätskommission, die ElCom, warnte erst kürzlich erneut vor Versorgungsengpässen im Winter. SVP-Energiepolitiker Christian Imark sieht sich daher bestätigt.
Wenn Sie schauen, dass jetzt auch die Mobilität mehr und mehr auf Strom setzt, dass wir mehr mit Strom heizen, mit Wärmepumpen, dann werden wir mehr Strom brauchen. Auch darauf haben wir immer hingewiesen im Rahmen des Abstimmungskampfes.
Im Abstimmungskampf um die Energiestrategie vor gut 2 Jahren. Ein Stück weit bestätigt von der EMPA-Studie sieht sich auf der anderen Seite aber auch SP-Energiepolitiker Beat Janz. Das zeige, die Schweiz müsse eben viel mehr Solaranlagen bauen, als die EMPA meine. Dann schließe sich die Stromlücke.
Die neuen Technologien produzieren erstaunlich viel Strom, auch im Winter. Und auch auf Infrastrukturanlagen entlang von Straßen und so weiter können wir aus unserer Sicht deutlich mehr produzieren, als die EMPA annimmt.
Das Bundesamt für Energie äußert sich heute auf Anfrage nicht zur EMPA-Studie, verweist aber darauf, dass auch der Bund derzeit seine Berechnungen aktualisiere. Unter dem Titel «Energieperspektiven 2050 plus» möchte der Bund nächstes Jahr eine Gesamtschau präsentieren, mit Blick bis ins Jahr 2060.
Und nun nach Winterthur. Dort wurde gewählt heute und jetzt ist klar, Winterthur wird auch künftig von einer rot-grünen Mehrheit regiert, Ursula Furgler.
Bei der Ersatzwahl konnte die SP ihren Sitz im Stadtrat verteidigen. Der Sozialdemokrat Kaspar Bob kam auf fast 10.000 Stimmen, die grünliberale Anetta Steiner auf rund 7.300. Damit hat die SP in Winterthur weiterhin 3 Sitze, die Grünen einen. Auf bürgerlicher Seite hat die FDP 2 und die CVP 1 Sitz in der Stadtregierung. Die Ersatzwahl wurde nach dem Rücktritt von SP-Finanzdirektorin Yvonne Beutler notwendig.
Und die große Hitze, die scheint vorbei. Wie wird der Abend und der Wochenanfang?
Heute Abend und in der Nacht gibt es zum Teil noch Gewitter. Morgen ist es im Norden veränderlich, im Süden ziemlich sonnig, bei 22 bis 30 Grad.
Das war Info 3. Einen schönen Sonntagabend wünschen Ursula Furgler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.